Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort selber zu uns in unsere Herzen redet. Herr, du bist in unserer Mitte, du hast uns etwas zu sagen. Sende deinen Heiligen Geist, dass dein Wort unser Herz erreicht. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, wenn man das Buch Hiob Kapitel für Kapitel liest, wir haben ja hier in unserer Predigtreihe immer nur eine Auswahl von wenigen Versen. Wenn man das Buch hier fortlaufend liest, da kann man sich vorkommen wie in einer Talkshow, wo Gesprächspartner eingeladen sind, die völlig unterschiedliche Grundpositionen haben. Da hört man gute Argumente, da hört man kluge Gedanken, da werden vielleicht auch berührende Erfahrungen geteilt. Manchmal sogar poetische Formulierungen, mehr im Buch hier, weniger in Talkshows. Aber unterm Strich reden die Beteiligten komplett aneinander vorbei. Einfach weil sie eine oder mehrere Grundannahmen, auf denen ihre ganzen Gedanken fußen, nicht teilen. Und jedes Argument des anderen, das meine Grundannahme ins Wanken bringt, das muss ich sofort abblocken, sonst fällt mein gesamtes Gedanken- und Argumentationsgebäude in sich zusammen. Und so ist es auch bei Hiob und seinen Freunden. Hiob redet davon, was Gott ihm angetan hat. Und dass das, was Gott ihm angetan hat, in keiner Relation steht zu irgendwelchen Versäumnissen oder Sünden, die sich Hiob hätte können zu Schulden kommen lassen. Und sein Fazit ist, Gott behandelt mich einfach nicht gerecht. Also, kleines Beispiel, Vers 33, dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann, also einen Richter geben würde, der seine Hand auf uns beide legte und sagte, so, jetzt will ich mal abwägen, was hat Gott getan, was hat Hiob getan und was ist hier gerecht. Und die Freunde, die gehen von der Voraussetzung aus, Gott ist niemals und kann niemals ungerecht sein. Und wenn dir etwas Schlimmes passiert, dann hast du das auch verdient. Dann hast du entsprechend gesündigt, egal ob du das erkennst oder zugibst oder ob du das abstreitest. Und deswegen dreht sich das Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden Kapitel für Kapitel im Kreis. Es ist für Liebhaber der Literatur ein Genuss, das zu lesen, weil das wunderbare, ansprechende Formulierungen sind, die man auch heute noch auf Anhieb versteht und die einem nahe gehen können. Aber im gegenseitigen Verstehen zwischen Hiob und seinen Freunden gibt es keinen Fortschritt. Dazu müsste einer von beiden, also entweder Hiob oder seine Freunde, seine Basisüberzeugung wenigstens mal für einen Moment verlassen und sich auf den Standpunkt von dem anderen stellen, auf seine Erfahrungen, auf seine Sicht, um überhaupt zu verstehen, wie der andere denkt und wie er dazu kommt, zu dem, was er jetzt sagt. Liebe Gemeinde, und das gelingt uns Menschen normalerweise nicht. Das passiert im politischen Diskurs nicht, auf der großen Bühne, im Bundestag, im Fernsehen. Und das passiert am Familientisch nicht, wenn über Politik geredet wird. Der eine hat seine Meinung, der andere hat die andere. Und man redet immer wieder, man schlägt immer wieder mit denselben Argumenten aufeinander los, ohne sich gegenseitig besser zu verstehen oder ein Stück entgegenzukommen. Das ist bei vielen Gesprächen zwischen Eheleuten so, wenn man über Dinge redet und beide haben eine derart verschiedene Basis für ihre Gedanken, dass man einfach nicht auf einen Nenner miteinander kommt. Das passiert, wenn Eltern mit ihren Kindern reden, seien es jugendliche Kinder, seien es vor allem Teenager oder manchmal auch bei erwachsenen Kindern. Und das funktioniert nicht in der Kirche, in der Theologie, zwischen den verschiedenen Konfessionen oder Glaubensrichtungen. Natürlich kann man viele Dinge diskutieren und bereden und Kompromisse finden. Aber wenn es um die Basis geht, um die Grundlage, auf der mein Glaube fußt, dann ist das Verstehen und die Kommunikation meistens zu Ende. Und wie ist es bei Gott? Reden wir auch an ihm vorbei? Wir reden und reden und Gott nimmt es gar nicht zur Kenntnis, weil er von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Unter uns sind ja Menschen, die wunderbare Erfahrungen gemacht haben, dass Gott hört, dass Gott Gebete erhört, dass er eingreift. Aber ich denke, andere oder vielleicht auch manche haben beides erfahren, diesen Eindruck, Gott ist taub. Gott reagiert überhaupt nicht. Oder finde ich nicht den richtigen Ton, um Gott zu berühren? Rede ich aus einem Raum, der ringsum verschlossen ist, wo Gott nichts erreicht? Befinde ich mich in einem Funkloch, was das Gebet betrifft? Und Gott kommt einem vor wie jemand, der, während man mit ihm redet, gerade auf dem Handy tippt und man weiß gar nicht, hört er nebenbei zu oder ist er mit Gedanken jetzt gerade völlig woanders? Liebe Gemeinde, Hiobs Freunde waren zu ihm gekommen, eigentlich gekommen, um ihn zu trösten. Und das ist wunderbar. Sie haben mit Hiob geweint. Sie haben ihre Kleider zerrissen. Sie haben Staub auf ihren Kopf geworfen. Und sie haben 7 Tage und 7 Nächte schweigend bei Hiob gesessen. Wer kann sowas schon? Sie haben schweigend bei ihm gesessen, weil sie gemerkt haben, für dieses Leid gibt es keine Worte. Aber nach 7 Tagen macht Hiob den Mund auf, weil er das Gefühl hat, jetzt und hier und nach diesem langen Schweigen kann er reden, wird er auf Verständnis stoßen. Und er klagt sein Leid und schon geht der Streit los. Man könnte diese Sachen lesen und sagen, wie können die Freunde so reagieren? Ich denke, sie haben Mitgefühl mit Hiob. Wie ist das möglich, dass sie plötzlich mit ihm streiten? Aber ich glaube, das ist logisch. Und ich glaube, so läuft es eigentlich immer. Da klagt jemand. Er will seine Last loswerden, weil es ihm schlecht geht, weil er leidet. Und weil es ihm so schlecht geht, wägt er seine Worte nicht ab. Er redet aus tiefstem Herzen, so wie ihm, wie man so schön sagt, der Schnabel gewachsen ist. Und der andere, der zuhört, hört einen Angriff heraus. Einen Vorwurf, Kritik. Vielleicht ist sie wirklich enthalten. Weil ein Leidender immer geneigt ist, irgendjemand anders die Schuld zu geben. Und wenn niemand anders da ist, dann dem, der gerade gegenüber sitzt und zuhört. Vielleicht aber fühlt sich der Zuhörer bloß getriggert, weil der andere irgendwas gesagt hat, was er nicht wissen konnte, was bei dem Hörer eine schmerzhafte Stelle trifft. Oder vielleicht bezieht der Gesprächspartner einfach die Wut und den Ärger, die der Leidende in sich hat, und jetzt rauslässt auf sich, weil es ihm gesagt wird. Wie auch immer, der Zuhörer verteidigt sich, vielleicht schlägt er sogar zurück, weil er sich geschlagen fühlt, oder er will sich nur rechtfertigen und versucht mit sachlichen Worten das, was der andere sagt, zu widerlegen. Aber der, der Trost gesucht hat, fühlt sich nun missverstanden. Er fühlt sich angegriffen. Er fühlt zumindest, er will sein Leid ausdrücken und der andere reagiert so sachlich darauf, als ginge es um irgendeine fachliche Argumentation und nicht darum, dass ich im tiefsten, finsteren, schwarzen Loch des Leidens stecke. Ich will mein Leid äußern und der andere ist schon wieder bei sich selbst, fühlt sich angegriffen, verteidigt sich, rechtfertigt sich, will mich belehren. Ich glaube, Marie von Ebner-Eschenbach hat mal gesagt, die interessantesten Gespräche bestehen aus konsequent zu Ende geführten Missverständnissen. Allerdings unterscheidet sich Hiob deutlich von seinen Freunden in einem wesentlichen Punkt. Und zwar in seiner Antwort an die Freunde, wo es im Wesentlichen darum geht, dass Hiob sich über Gottes Ungerechtigkeit beklagt. Da wird sein Gespräch zu seinen Freunden, seine Verteidigung, seine Anklage, seine Klage über Gott, wird mitten im Gespräch, das ist immer wieder so, in jedem Kapitel fast, wird sein Gespräch mit den Freunden unversehens plötzlich zu einem Gespräch mit Gott. Er wechselt von Diskussion mit seinen Freunden zum Gespräch mit Gott. Hier in unserem Kapitel geht es so, er sagt zu seinen Freunden, es ist eins, darum sage ich, er, Gott, bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Und dann geht es weiter, 2 Verse später. Wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen und mein Angesicht ändern und heiter bleiben, so fürchte ich doch wieder all meine Schmerzen, weil ich weiß, dass du, jetzt redet er mit Gott, mich nicht unschuldig sprechen wirst. Ich soll ja doch schuldig sein. Warum mühe ich mich denn so vergeblich? Wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und reinigte meine Hände mit Lauge, so wirst du mich doch eintauchen in die Grube, dass sich meine Kleider vor mir ekeln. Das drastische Bild. Ich wasche mich mit Schmelzwasser, Gletscherwasser, sauber mit. Und dann nimmt mich Gott und taucht mich in die Jauregrube. So handelt Gott. So beschreibt Hiob das, was Gott mit ihm tut. Aber er schwenkt ab von dem Gespräch, von der Diskussion mit seinen Freunden zur Diskussion mit Gott. Er hat immer noch Klage und Vorwurf gegenüber Gott. Aber jetzt richtet er sie an Gott selbst. Und seine Diskussion und seine Rechtfertigung wird zum Gebet. Hier wünscht sich, dass Gott auf ihn hört und dass Gott sein Handeln gegenüber Hiob ändert und dass Gott eingreift und Hiobs Lage ändert. Und wenn er ihn sterben lässt, damit wäre Hiob auch zufrieden. Aber die Hauptsache, Gott tut irgendwas, um sein Leiden zu lindern. Was Hiob nicht erwartet oder auch nicht mal einkalkuliert, ist, dass Gott seine Reden so ernst nimmt, dass er ihm antwortet. Dass Gott sich selbst zu Wort meldet in diesem Gespräch. Dass Gott ihm persönlich etwas zu sagen hat. Hiob erwartet Gottes Reden nicht und seine Freunde erst recht nicht. Denn sie finden ja, dass sie jetzt Gott verteidigen müssen, dass sie als Anwälte für Gott auftreten, um in seinem Namen Gott zu rechtfertigen und zu verteidigen. Und wie ist es mit uns? Wir reden, wissen und denken viel und gut über Gott. Manche haben Gelegenheiten und nutzen die auch, mit Nichtchristen über Gott zu reden. Und sie haben vielleicht gute Argumente und führen interessante Gespräche. Andere sagen, das könnte ich nie. Mir fehlen da die Worte, ich habe zu wenig Hintergrundkenntnisse, ich bin dafür nicht geeignet. Die Frage ist, erwarten wir eigentlich, die dies tun und die dies nicht tun, erwarten wir eigentlich, dass Gott selbst redet? Wo jemand sehr gut vorbereitet ist für solche Gespräche und dort und wo jemand sich völlig überfordert fühlt, so ein Gespräch zu führen, unterm Strich haben diese Gespräche das gleiche Ergebnis, nämlich 0,0, wenn nicht Gott selbst in so einem Gespräch redet. Wenn wir nicht nur über Gott reden, über Gott argumentieren, sondern wenn Gott selbst redet und sein Reden bei den Menschen ankommt. Wenn Gott selbst jetzt in die persönliche Situation des Menschen, mit dem wir gerade reden, wenn Gott selbst da hineinredet, durch Worte, die wir entweder vorbereitet haben oder die uns spontan kommen, oder auch an den Worten vorbei mit Dingen, die uns der andere vielleicht später mal sagt. Und ich sage, was habe ich gesagt? So etwas würde ich nie sagen. Aber der andere hat es gehört. Wenn das nicht passiert, oder wenn das passiert, dass Gott redet, dann wird das Gespräch von einem Kreislauf der Missverständnisse zu einer Erfahrung, die das Leben maßgeblich verändert. Ich habe in einer Wühlkiste vor dem Pfarrhaus von Augustusburg, als Pfarrer Winkler umgezogen war, ein Buch rausgefischt, wo ich dachte, das kann man bestimmt mal lesen. Wortschmenny, manchen sagt der Name noch etwas, ist eigentlich der bedeutendste Prediger von China, der in Deutschland bekannt geworden ist. Der hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt und das, was er von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch erlebt hat, hat er im Lager verbracht, im chinesischen KZ. Und er hat in diesem Buch, der geistliche Christ, die Frage gestellt, er hat viele Fragen gestellt, die mich sehr beschäftigen zurzeit. Und er hat zum Beispiel diese Frage gestellt, wie viel Zeit bei der Predigtvorbereitung verwendet ein Prediger auf die Analyse des Textes, auf das Lesen der Kommentare, auf das Ausarbeiten der Formulierung und wie viel Zeit verwendet er, den Herrn zu suchen, damit er zu mir, dem Prediger und zu der Gemeinde redet. Was offenbart das, wenn wir wirklich die Zeit mal vergleichen, die Zeit zum Gebet, dem Herrn zu suchen und der Ausarbeitung, was offenbart das über unsere Motivation, wie wir diese Zeit verteilen? Und wie zeigt sich das am Ergebnis der Predigt? Wenn man an der Kirchentür hört, das war sehr schön, das war interessant, das war anregend, das hat mir viel gegeben, dann ist das ja ganz nett. Aber darum geht es nicht in der Predigt. Sondern die Frage heißt, wer hat sich bekehrt? Wessen Leben wurde verändert? Wo ist Heilung passiert? Wo hat Gott selbst geredet und sein Wort verändert Leben? Ebenso im Kirchenvorstand. Wie viel Zeit verbrauchen wir, um Kompromisse zu finden, um Vor- und Nachteile abzuwägen, um Interessen zu berücksichtigen, um Verordnungen einzuhalten? Und wie viel Zeit brauchen wir, um zu fragen, was Gott will? Hören wir auf ihn? Rechnen wir damit, dass er nicht nur segnet, was wir beschlossen haben, sondern zu uns redet und uns seinen Willen sagt? Wenn es um persönliche Entscheidungen geht, im Beruf, im Blick auf mein Haus, im Blick auf meine Gesundheit, bete ich dann nur, Herr, segne mich und segne mein Vorhaben? Oder stellen wir auch die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und geben wir dann Gott Gelegenheit, uns zu uns zu reden und uns Antwort zu geben? Oder wenn wir in Lebenskrisen stecken, geht es dann nur um die Frage, wie halte ich den Kopf über Wasser? Wie komme ich mit dem Rücken an die Wand? Wie kriege ich wieder Boden unter die Füße? Oder geht es auch um die Frage, Herr, warum hast du mich hier hineingeführt? Mit welcher Absicht? Zu welchem Ziel führst du mich? Hast du, welche Absichten hast du mit mir? Was soll ich lernen? Was soll ich tun? Was soll ich aushalten jetzt in dieser Zeit? Und wenn wir in politischen Diskussionen stecken und kaum jemand, an dem das vorbeigeht in dieser Zeit, da darf es uns als Christen nicht nur um die Frage gehen, wie kann ich kluge christliche Positionen vertreten und verteidigen, sondern es geht um die Frage, was hat Gott vor mit unserem Land? Und wozu fordert Gott uns heraus? Und nicht nur um die Frage, was wir dann rausdestillieren aus der Bibel oder aus einer allgemeinen christlichen Grundhaltung, sondern was Gott heute im Jahr 2025 von Deutschland und von Europa möchte und fordert und wozu er uns herausfordert. Und vielleicht ist es für Christen besser, in politischen Diskussionen den Mund zu halten, wenn sie das nicht wissen, was Gott heute will, Gott selbst, der lebendige Gott. Statt sich allzu laut einzumischen, für die Entscheidungsträger zu beten, die eben nicht nur reden dürfen, sondern Entscheidungen treffen müssen. Weiß Gott, sie haben es nötig, dass wir für sie beten und dass sie das Richtige tun für unser Land. Der Teil unserer Gemeinde, der jetzt zum Gemeindewochenende in Aue ist, hat sich ja getroffen unter dem Thema, hörst du mich? Gottes Stimme heute wahrnehmen. Ich weiß nicht, was dort gelehrt und verhandelt und besprochen worden ist oder wird noch. Ich denke aber, das Entscheidende sind nicht, dass man bestimmte Rezepte hat, wie man Gottes Stimme hört, bestimmte Methoden herausfindet. Und es gibt ja auch nicht nur die eine Art, wie Gott redet, sondern das Entscheidende oder das, was noch davor kommt, ist, dass wir Gottes persönliches, eigenes Reden zu uns in diese Zeit erbitten, erwarten und diesem Reden auch Platz einräumen in unserem Leben. Und dass wir uns neu bewusst werden, Gottes persönliches Reden ist durch nichts zu ersetzen. Nichts kann es ersetzen, dass Gott zu uns redet. Wenn Gott nicht redet in unsere Zeit, in unsere Gemeinde, in mein persönliches Leben, dann ist alle andere Bemühung umsonst. Und wenn Gott redet, dann ist das eigentlich alles, was wir wirklich brauchen. Liebe Gemeinde, wenn wir Hiob als Predigtreihe für die Passionszeit bedenken, da sehen wir zum einen, dass da ein wirklich nach menschlichen Ermessen guter Mensch, und das wird nicht mal von Gott selbst in Frage gestellt, dass ein guter Mensch von Gott unbarmherzig geschlagen wird. Und damit ist Hiob schon eine Vorausschau auf Jesus. Er ist das Unschuldslamm, der völlig ohne Sünde war, und doch trägt er den gesamten Zorn Gottes. So wie Hiob das hier empfindet, so ist es Jesus geschehen, dass Gott ihn unbarmherzig geschlagen hat, obwohl er nichts getan hatte. Und zum anderen merken wir, dass das Gottesbild, das Hiob hier uns entgegenbringt, jedenfalls hier im 9. Kapitel, dass Gott hart, unbarmherzig, ungerührt, ja sogar boshaft ist. Wenn seine Geisel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen, sagt Hiob. dass dieses Gottesbild in Jesus widerlegt ist. Zwar können wir das Leid nicht verstehen, zwar gibt es unerklärliche und furchtbare Erfahrungen, die Menschen machen müssen. Ich habe jetzt gerade gelesen in der Zeitschrift der Christen an der Seite Israels, wo zwei ukrainische Juden, also der Mann konnte gar nicht darüber reden, der ist 90 und weigert sich immer noch darüber zu reden, weil er das nicht aushalten würde, das in Worte zu fassen. Und eine Frau, die im selben Alter etwa ist, die hat sich geschworen nach dem Krieg, dass sie überlebt hat, um das weiterzusagen. Und die erzählt davon, wie diese Juden dort eingesperrt wurden im rumänisch besetzten Teil der Bukowina war das. Man kann das gar nicht wiederholen. Niemand würde ein Tier so behandeln. Und wenn dann diese Juden, die ja teilweise gläubige Menschen waren, wie sollen die das mit dem Glauben an Gott in Übereinstimmung bringen? Und doch ist in Jesus diese Sicht widerlegt, dass Gott boshaft und herzlos ist. Sondern in Jesus hat er gezeigt, dass er selbst dieses Leid trägt, dass er uns nicht immer ersparen kann, dass er dieses Leid mit uns trägt und für uns trägt. Aber auch diese Aussage bleibt leere Theorie, es bleiben kluge Worte, die einem Betroffenen wie Hohn vorkommen müssen, wenn Gott es nicht selbst dem Betreffenden sagt, wenn er ihm nicht selbst zeigt, so habe ich mit dir und für dich gelitten, so stehe ich an deiner Seite in diesem schweren Leid. Wenn Gott das nicht einem Menschen persönlich ins Herz spricht, dann sind alle tröstenden Worte und alle erklärenden Predigten wirkungslos. Und deswegen lasst uns beten, Herr, sprich du selbst zu einem jeden von uns und zu den Menschen, mit denen wir über dich ins Gespräch kommen. Amen.